Die Presse.
Fast 500 Millionen Tonnen Plastik werden Jahr für Jahr produziert. Das ist so viel Kunststoff wie noch nie zuvor. Und das, obwohl es Regionen gibt wie Europa, die sich der Plastikproblematik schon seit vielen Jahren angenommen haben und etwa Plastiksäcke oder Plastikstrohhalme verbannt haben. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner. Schön, dass Sie da sind. Seit heute Dienstag wird am UN-Sitz in Genf über den weltweiten Umgang mit Plastik verhandelt. Wieder einmal, muss man sagen, denn erst im Dezember sind die Verhandlungen im koreanischen Busan gescheitert. Nun gibt es aber die Hoffnung, dass sich die 170 teilnehmenden Staaten auf ein neues Abkommen zur Begrenzung der globalen Plastikverschmutzung einigen. Ich spreche gleich mit meiner Kollegin Christine Meierhofer über die Plage Plastik. Sie stellt ja normalerweise selbst die Fragen hier bei Was wichtig ist und moderiert außerdem den Klimapodcast Der letzte Aufguss, der jeden zweiten Freitag erscheint. Diesmal gibt sie hier aber Antworten. Ja, dass die UN-Konvention zur Plastikreduktion diesmal ausgerechnet in Genf und damit auf Schweizer Boden stattfindet, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn kein anderes Land in Europa verbraucht so viel Plastik wie die Schweiz. Warum das so ist, erklärt uns dann im zweiten Teil der Folge meine Kollegin Irene Zöch. Aber beginnen will ich mit dir, Christine, und mit der Frage, die sehr banal ist. Was ist Plastik eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Ich bin auch keine Chemikerin, das heißt, ich kann dir jetzt auch nur sagen, wie ich das damals in der Schule gelernt habe. Nämlich, dass Plastik ein synthetischer Stoff ist aus Polymeren, Molekülketten und dass es hauptsächlich aus Erdöl gewonnen wird. Was zentral ist für die Frage, wenn es jetzt um die Auswirkungen auf die Umwelt geht, ist, dass Plastik kein organischer Stoff ist. Das heißt, dass er sehr schwer abgebaut werden kann, sehr lange in der Umwelt teilweise bleibt. Und das hat besonders dann weitreichende Folgen, und da kommen wir sicher noch dazu, wenn das in einem Ausmaß passiert, dass uns, so würde ich das jetzt mal formulieren, wirklich außer Kontrolle geraten ist.
Und das Interessante an der Plastikproduktion ist ja, dass sie eigentlich ein relativ junger Rohstoff ist. Also eigentlich erst seit rund 70 Jahren, 75 Jahren wird Plastik überhaupt produziert, zumindest auch in diesem Ausmaß. Und jetzt ist es so, wenn wir uns die jüngere Vergangenheit ansehen, allein in den vergangenen 20 Jahren hat sich die Plastikproduktion mehr als verdoppelt. Das heißt, heute werden fast 500 Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr produziert. Man schätzt, ungefähr 400 Millionen Tonnen davon werden dann zu Müll. Und dieser Plastikmüll soll sich bis 2060 sogar verdreifachen. Also das sind schon alles sehr unfassbare Zahlen. Wie soll man dieses Problem überhaupt je in den Griff bekommen?
Das ist das Problem. Also wenn wir uns umschauen, wir sehen, Plastik ist einfach ein Teil unseres Lebens. Es gibt keinen Lebensbereich, den wir uns ohne Plastik überhaupt noch vorstellen können. Das hat verschiedene Gründe. Plastik ist halt leicht, es ist bruchsicher, es ist leicht formbar, es ist temperaturbeständig und es ist vor allem billig in der Produktion. Das hat viele Vorteile. Also beispielsweise denken wir an die Medizin. Da würden wir auf nichts, was uns Plastik in dem Bereich gebracht hat, verzichten wollen. Aber das hat auch große Nachteile und das spielt ein bisschen in das hinein, was du gesagt hast, nämlich dieses Ausmaß der Plastikproduktion, das so enorm gestiegen ist. Wir haben das vor allem in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass eine Art Produkt enorm zugenommen hat. Das ist das Einwegplastik. Also Dinge aus Plastik fabriziert, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind und die danach weggeworfen sind und Müll sind. Und genau diese Dinge landen eben dann in der Umwelt und richten Schaden an. Und wie man das jetzt in den Griff bekommen soll, ist natürlich eine extrem komplexe Frage, über die sich auch viele Leute schon den Kopf zerbrechen und die sich nicht so einfach beantworten lässt. Es gibt aus dem nachhaltigen Leben sozusagen eine Formel, die 3R-Formel: Reduce, Reuse, Recycle. Also wenn man quasi sich persönlich dazu umschauen möchte, umweltfreundlicher zu leben. Und genauso würde es auch auf der großen Skala funktionieren. Also das würde zum einen bedeuten, einfach weniger Plastik zu produzieren. Das würde bedeuten, Plastik nicht als Einwegprodukt zu verwenden, sondern als Rohstoff zu sehen, den man auch wiederverwendet. Und natürlich Recycle. Also das bedeutet effizienteres Sammeln, aber auch effizienteres, besseres Recycling. Das ist enorm komplex und wie das dann im Detail funktioniert, da können auch viele Industrien und so weiter schon darüber sprechen, dass es auch gar nicht so einfach ist dann im Detail. Aber das wäre so das grobe Konzept, das darunter liegt.
Und das grobe Konzept, das darunter liegt, ist auch Teil oder ist auch die Basis der Diskussionen und Verhandlungen, die nun gestartet haben in Genf. Zum wiederholten Mal wird genau darüber geredet, wie kann die Welt gemeinsam daran arbeiten, dass sich der Plastikverbrauch reduziert. 170 Staaten sind das diesmal, die für die kommenden 9 Tage in Genf verhandeln. Was soll denn am Ende bei dieser UN-Konvention herauskommen?
Also es geht um ein Abkommen, mit dem möglichst alle zufrieden sind. Das ist naturgemäß schwierig. Generell das Ziel ist, die Umweltverschmutzung durch Plastik bis 2040 drastisch zu reduzieren. Dazu muss man sagen, das ist mittlerweile die 6. Verhandlungsrunde. Das lässt schon darauf schließen, dass es eben nicht so einfach ist, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Blockiert wird ein progressives Abkommen vor allem von einem Staatenblock. Das sind die Ölstaaten, angeführt von Saudi-Arabien. Sie plädieren, sie nennen das für ein realistisches Abkommen. Das sieht zwar ein besseres Abfallmanagement und auch ein besseres Recycling vor, allerdings keine Einschränkungen bei der Produktion von Plastik. Warum ist das so? Die Prognosen, was Erdöl angeht, sind volatil, was die Märkte, was die Nachfrage in den nächsten Jahrzehnten angeht. Bei Plastik ist das anders. Das heißt, Erdölstaaten sind da einen zukunftsfähigeren Markt für ihr Produkt und deswegen sperren sich die da dagegen. Es gibt natürlich auch die andere Seite, also viele Länder, die für ein ehrgeiziges Abkommen sich engagieren. Da zählen zum Beispiel die 27 EU-Staaten dazu, da gehört Kanada oder Australien dazu. Manche von diesen Maßnahmen, die diese Staaten selber schon setzen, Stichwort Verbot von Einwegplastik, die erleben wir schon.
Ja, wir sehen es ja bei uns selbst. So erst seit 2025 gibt es in Österreich auch flächendeckende Pfandrückgabe bei Plastik und viele andere Dinge, die in Europa umgesetzt wurden die vergangenen Jahre, gerade auch in einigen Staaten im Süden, an Staaten, die auch an einem Meer grenzen, haben sich da schon einiges vorgenommen und sind da auch ja ganz gute Schritte weitergegangen.
Genau, und gerade wenn man sich zum Beispiel umhört, wenn man Umweltschutzorganisationen fragt, dann kommt auch an so einem ehrgeizigen Abkommen eigentlich kein Weg vorbei, weil gerade wenn wir zum Beispiel auf die Meere schauen, die wir eigentlich aus so vieler Hinsicht bräuchten, nämlich beispielsweise, wenn wir an das Klima denken als CO2-Senke, wenn wir an unsere Ernährung denken, ja, als Lieferant von Nahrungsmitteln, da zeigt sich halt auch ganz gut, wie all diese Dinge immer zusammenhängen. Und wenn man eben dann Umweltschutzorganisationen fragt und sie all diese Dinge auf den Tisch legen, dann versteht man auch, warum Sie sagen, es gibt keine andere Option, als der Plastikverschmutzung vehement etwas entgegenzusetzen.
Ja, und es gab ja diese Einigung grundsätzlich schon seit 2022 bei der vorletzten UN-Konvention zu dem Thema. Allerdings, wie gesagt, seither verhandelt man eigentlich darüber, wie diese Plastikreduktion aussehen soll. Erst Ende 2024 bei der letzten Runde in Südkorea ist man gescheitert, hat keine Einigung erzielt. Hast du eine Beobachtung, wie das diesmal ausgehen könnte?
Dass man damals gescheitert ist, kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Natürlich ist es schlecht, dass es noch kein Abkommen, kein gutes, fertiges gibt. Auch kritische Beobachter haben mir beispielsweise gesagt, es ist gar nicht so schlecht, weil man sich zum Beispiel nicht auf einen total verwässerten Kompromiss geeinigt hat, sondern weiter um ein ambitioniertes Abkommen kämpft. Also die Betrachtungsweise gibt es auch. Wenn du mich fragst, bringt das allerbeste Abkommen wenig, wenn dann nichts passiert. Daher rührt ja auch dieser Sprech von Abkommensgegner oder auch Lobbyisten der Plastikindustrie von einem realistischen Abkommen. Sie wollen damit suggerieren, wenn es nicht realistisch ist, brauchen wir es gleich gar nicht. Und realistisch ist natürlich in ihrem Sinne auch möglichst nicht streng. Wenn du mich fragst, braucht es beides, ein ehrgeiziges Abkommen und danach eben halt auch den politischen Willen von allen, die das mittragen, das, was darin beschlossen ist, dann auch umzusetzen. Und das sehen wir ja auch bei anderen Abkommen, dass auch dann das nicht so einfach ist.
Zum Schluss noch eine Frage. Es ist ja eines der größten Probleme, ist der Müll im Meer. Es gibt auf der einen Seite Makroplastik, also große Stücke, die auch nur groß entsorgt werden können sozusagen. Aber es gibt vor allem das Mikroplastik, das sich eigentlich als viel größeres Problem zeigt in den letzten Jahrzehnten. Geschätzt werden 9 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr ins Meer gespült. Warum ist denn das eigentlich so ein Problem?
Mikroplastik, das ist zum einen Plastikmüll, der sich zersetzt, in ganz kleine Teile zerfällt, kleiner als 5 mm, auch teilweise nicht mehr mit dem freien Auge sichtbar. Das ist sogenanntes sekundäres Mikroplastik. Es gibt aber auch primäres Mikroplastik, also wenn Mikroplastik aktiv erzeugt und eingesetzt wird als Bestandteil von Produkten. Vor ein paar Jahren war das groß Thema, weil das auch oft beispielsweise in Reinigungsprodukten, Waschmittel, Kosmetika sogar drinnen ist. Mikroplastik gelangt auch in die Umwelt durch Praktiken, wo wir das vielleicht gar nicht so wissen. Wäsche waschen ist ein Beispiel. Wer sich ein bisschen mit Textil- und Modeindustrie beschäftigt, weiß, es gibt fast keine Kleidung mehr ohne Polyesteranteil. Und eine zweite große Quelle ist beispielsweise der Reifenabrieb von Autos oder anderen Fahrzeugen. Mhm. Dieses Mikroplastik, du hast vorhin vom Meer gesprochen, es hat sich wirklich über Wasserkreisläufe, über die Nahrungskette in wirklich alle Teile dieser Erde, wo man sich nur vorstellen kann, ins Gestein, in Gletscherseen, in den Marianengraben, überall quasi ist es hingewandert. Man kann es dort nachweisen. Und das Gleiche gilt auch für den menschlichen Körper. Also es gibt von Gehirn bis zur Plazenta eigentlich keinen Körperteil mehr, wo man nicht Mikroplastik auch nachweisen kann.
Und gerade in den letzten Jahren ist auch da ein Bewusstsein erst entstanden, dass dieser Plastikanteil, der sich eben auch im Körper absetzt, wie du es gerade drastisch geschildert hast, dass der auch zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Das ist ja ein Thema, das wir noch nicht so lang diskutieren.
Ja, das ist ein Thema, wo wir noch gar nicht so lange darüber sprechen. Und es ist auch noch ein Thema, wo wir trotz allem immer noch nicht viel darüber wissen. Ich kann vielleicht auf diese Frage deswegen mit einer Anekdote antworten. Ich habe den Lukas Kenner, das ist ein Pathologe und Krebsforscher an der Medizinischen Uni Wien, der wirklich auch in dem Bereich ja federführend mitwirkt, interviewt und ihn gefragt, wie er das handhabt und sieht. Er hat mir daraufhin erzählt, dass er wirklich alle möglichen Plastikutensilien aus seinem Alltag verbannt hat. Also kein Plastikschneidebrett mehr, gar nichts. Und dass es keine Anzeichen gibt, dass wir uns nicht große Sorgen machen müssen.
Okay, jetzt haben wir also genau gehört, was das Problem mit dem Plastik ist. Es ist einfach produzierbar und auch einfach einsetzbar. Man kann es so gut formen, es ist kostengünstig, aber es ist eben auch umweltschädlich und all along macht es uns krank. Das UN-Abkommen wird ja, wie schon erwähnt, seit heute ausgerechnet auf Schweizer Boden verhandelt. Dabei sind gerade die Schweizer Rekordmeister im Plastikverbrauch. 127 Kilogramm Plastik pro Kopf verbraucht ein durchschnittlicher Schweizer, eine Schweizerin jedes Jahr. Woran das liegt, habe ich Irene Zöch gefragt. Sie ist Reporterin im Außenpolitikressort der Presse und das hat sie geantwortet.
Es gibt eine OECD-Studie, die sagt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen hoher Kaufkraft und dem Plastikverbrauch. Und das sieht man anhand der Schweiz recht gut. Also die Schweiz, ein reiches Land, und der Verbrauch von Einwegplastik ist relativ hoch. Das heißt, es gibt eine hohe Mobilität in der Schweiz. Die Leute sind viel unterwegs, die essen überall. Die essen die Ready-Made-Lunches, den mitgebrachten, also die gekauften Salate und Sandwiches im Zug und unterwegs. Und das schlägt sich natürlich bei der Bilanz beim Plastikverbrauch sehr stark nieder. Einweggeschirrmüll, wie der Name schon sagt, wird einmal verwendet und dann wird es weggeworfen. Dazu kommt auch noch ein sehr hoher Verbrauch an Einwegplastikbechern, also die klassischen Coffee-to-go-Becher für Heißgetränke, für Kaffee, für Glühwein vielleicht, die ebenfalls nach einmaligem Gebrauch im Müll landen. Und so schlägt sich dieser Privatkonsum auch beim Plastikverbrauch nieder.
Okay, das ist einmal das eine, der Privatkonsum, aber ich gehe davon aus, dass es vermutlich nur ein kleiner Anteil des gesamten Plastikdrecks ist, der so anfällt in der Schweiz. Wer ist denn dann noch dafür verantwortlich? Wer verbraucht denn in der Schweiz sonst noch Plastik?
Natürlich ist ein großer Verbraucher, ist die Industrie, die Herstellung von Verpackungsmaterial, die Bauindustrie, die trägt da sicherlich den Löwenanteil am Verbrauch von Kunststoff.
Es ist schon interessant, dass ausgerechnet die Schweiz, die so oft in vielen anderen Bereichen als Musterschülerin gilt, in diesem Bereich so schlecht abschneidet.
Ja, das ist durchaus überraschend, weil ja, wie du schon gesagt hast, die Schweiz in vielen Bereichen sehr, sehr gut abschneidet, weil in Statistiken immer ganz vorne ist und als Musterschülerin gilt. Aber gerade hier gibt es viel Aufholbedarf. Ich habe mir auch erklären lassen, dass dieses sogenannte Littering, also das einfach das achtlose Wegwerfen von Plastikmüll, dazu zählen auch Zigarettenstummeln übrigens, und der Abrieb von Autoreifen, dass das auch einen ganz großen Anteil auch ausmacht bei dieser gesamten Plastikverschmutzung. Das landet dann meist in Oberflächengewässern und ja, längerfristig gesehen natürlich auch im Meer.
Das, was wir jetzt da besprechen, ist ja irgendwie auch so, dass die Schweiz mitten in Europa liegt, nicht an ein Meer grenzt und natürlich, wie wir alle wissen, nicht Teil der Europäischen Union ist. Das heißt, gewisse Regeln, die innerhalb der Europäischen Union seit Jahren, teilweise schon Jahrzehnten Gültigkeit haben, für die Schweiz nicht gilt oder gelten. Also ich denke jetzt da einerseits an sowas wie Flaschenpfand für Plastikflaschen, aber auch Regelungen zu allen möglichen EU-Richtlinien. Ist das auch ein Grund, dass die Schweiz so viel mehr Plastik produziert, weil sie einfach darf?
Also ich habe mir von Experten erklären lassen, dass das sehr wohl einer der Hauptgründe ist. In der EU wurde ja 2019 dieses Verbot von Einwegplastik beschlossen und das nennen Schweizer Experten sogar als Leuchtturmentscheid. Das heißt, damals wurde ja die Verwendung von Einwegplastik, von Tellern, Besteck, Strohhalmen, die schon genannten Getränke, Becher, Teils zumindest verboten. Und da sagen Schweizer Experten, dass diese Direktive greift und dass man das auch eindeutig feststellen kann, weil zum Beispiel im Mittelmeer weniger Müll an den Stränden auffindbar ist, als das noch vor einigen Jahren war.
Wie ist das eigentlich in der Schweiz? Ist man sich dieses Problems bewusst, dass man hier ganz stark dazu beiträgt, dass der Plastikmüll mehr wird jedes Jahr?
Ja, man ist sich da durchaus des Problems bewusst. Es gibt da auch Bemühungen, auch bestehende Gesetze einfach schärfer durchzusetzen und in dieser Richtung auch mehr zu machen. Allerdings ist die Recyclingquote in der Schweiz sehr niedrig. Also das meiste dieses ganzen Plastikabfalls wird thermisch verwertet, sprich verbrannt. Und nur wenig kann wirklich recycelt werden. Und da will man auch ansetzen, dass diese Quote besser wird.
Hast du da mitbekommen, ob es da auch jetzt gerade im Zuge dieser Konferenz der UNO in Genf, ausgerechnet in Genf, eine Diskussion innerhalb des Landes angestoßen wurde, da jetzt rasch etwas dagegen zu tun oder sich da rasch zu verbessern?
Ja, es wird diesbezüglich schon diskutiert, aber die Diskussion geht eher dahin, dass bestehende Gesetze auch wirklich eingehalten werden. Da basiert ja viel auf Freiwilligkeit. Und dass man hier ansetzt und wirklich schon bestehende Rechtsprechung auch durchsetzt und sich darum kümmert, dass bestehende Gesetze umgesetzt werden.
Welche anderen Länder gibt es noch, die da in diesem Negativ-Ranking ganz weit oben mitspielen?
Also weltweit gehört sicher die USA zu den größten Plastikverbrauchern. Das sind die Daten mehr als 200 Kilo pro Kopf, also ein sehr großes Plastikaufkommen. China spielt da auch eine Riesenrolle bei diesem Negative Ranking. EU-weit sind diese Zahlen weit niedriger. Da gehören eigentlich zu den Vorzeigeländern auch einige der Mittelmeerländer, Spanien, Kroatien etwa, die produzieren 16 Kilo pro Kopf. Das ist schon um einiges weniger. Und überhaupt, wenn man so sagen kann, das beste Land innerhalb der EU ist Zypern mit 7 Kilo.
Wow. Ja, und da zeigt sich dann schon, dass die EU-Bestimmungen, die es seit einigen Jahren gibt, eben schon langsam greifen, oder? Und wirksam werden.
Ja, durchaus. Ich habe erwähnt, dass entlang des Mittelmeers, das ja grundsätzlich aufgrund der hohen Verschmutzungsdichte als einziger großer Müllstrudel bezeichnet wird, dass da eben der Plastikmüll an den Stränden zurückgegangen ist. Und auch an den Küsten der Ostsee und Nordsee sind da sogar, wird da gesprochen von 45% weniger Einwegplastik, das angespült wird. Also insofern kann man auf jeden Fall sagen, diese Direktive greift. Ziel dieser ganzen Konferenz ist natürlich auch ein international verbindliches Abkommen, auf das sich alle UNO-Mitgliedstaaten hoffentlich einigen können, wo es halt um ein weitreichendes Verbot von Einwegplastik und Lebensmittelverpackungen geht. Aber vor allem geht es darum, dass weniger Plastik generell produziert werden sollte. Denn nur so, denke ich, wird man das Problem mit dem Plastikmüll auch tatsächlich einigermaßen in den Griff bekommen können.
Aber jetzt war es nun so, dass gerade erst im vergangenen Jahr in Korea bei der letzten UN-Konvention zu diesem Thema die Verhandlungen gescheitert sind. Glaubst du, dass es diesmal größere Chancen gibt auf einen positiven Abschluss der 170 teilnehmenden Länder?
Also ich habe mir von Schweizer Experten erklären lassen, dass für die Verhandlungen jetzt in Genf eben in dieser nächsten Runde die Chancen gar nicht so schlecht stehen, weil eben schon sehr viel vorbereitet wurde bei der letzten Konferenz, die als gescheitert galt. Aber es wurde schon vieles in die Wege geleitet, es wurde viel bilateral gesprochen und dass es insofern eigentlich ganz gute Aussichten gibt, da auch die Ziele zu erreichen. Weil eine andere Frage ist dann, ob sich die einzelnen Staaten auch wirklich dran halten.
Das war Was wichtig ist vom 5. August und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde es uns richtig glücklich machen, wenn Sie anderen unseren Podcast weiterempfehlen. Bei Feedback oder Kritik schreiben Sie uns an podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagen heute Christine Meierhofer, Irene Zöch und Anna Wallner. Machen Sie es gut und hoffentlich hören wir einander morgen wieder. Da begrüßt Sie hier unsere Kollegin Eva Wienreuter. Bei ihr zu Gast sein wird Philipp Eichinger aus der Innenpolitik. Das Thema verraten wir noch nicht, so bleibt's spannend.